von Tag 1 war halt einfach so klar, da sind MacherInnen am Werk.
Wenn man so eine Produktion anfängt, mit wenig Geld, mit weniger Leute, du musst wirklich ganz gut vorbereitet sein.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder bei dieser spannenden neuen Folge dabei seid. In dieser Folge, wie habe ich die Folge genannt? Vom Herzensprojekt zur großen Leinwand habe ich sie genannt. Mal gucken, ob das dabei bleibt bei dem Namen. Aber ich glaube, mal gucken, wie das Gespräch wird. Aber ich glaube, am Ende wird das vielleicht genau dieser Titel bleiben. Denn wir reden heute über einen Independent-Film, der im letzten Jahr in die Kinos gekommen ist. Letztes Jahr, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, deswegen hängt das bei mir noch so nach. Ich habe ihn ja in Bremen gesehen, glaube ich. Genau, der in diesem Jahr ins Kino gekommen ist und der The Waterfucker Thing heißt. Und wer ist heute hier zu Gast? Ist einmal der Regisseur des Filmes und Initiator des Filmes, Produzent des Filmes, Gianluca Valero.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und die Hauptdarstellerin, Produzentin des Filmes, ne? Mitproduzentin des Filmes, genau. Dela Dabulamanzi.
Hallo. Auch danke von meiner Seite, ja. Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr da seid. Und genau, wir werden heute ein wenig schauen, wie ihr diesen Film umgesetzt habt. Für die, die den Film noch nicht gesehen habt, ihr könnt ihn immer noch sehen im Kino und der wird wahrscheinlich danach noch irgendwo bestimmt noch auf DVD rauskommen. Da kommen wir gleich aber dazu, wo und wie und was und wie, wann. Soweit, wie ihr das noch wisst und wie ihr es schon wisst. Aber wir werden auf jeden Fall so ein bisschen eintauchen in die Produktionsphase, weil ich finde es spannend bei dem Film. Ihr habt über eine sehr lange Zeit gedreht und auch so mit On und Off. Also das ist immer so spannend, finde ich immer spannend zu wissen, wie habt ihr da auch diese Tension gehalten, also immer noch immer wieder zu starten und dann aber auch irgendwie gleichzeitig zu schauen, dass halt die Anschlüsse funktionieren, wenn man halt mit so viel Zeit dazwischen dreht und ja, wie ihr einfach allgemein auch an dieses Projekt herangegangen seid, trotz wahrscheinlich wenig Budget einen Kinofilm umzusetzen. Und darüber möchte ich sprechen.
Wir sind bereit.
Und ihr seid bereit. Bevor wir ins Gespräch gehen.
Anfangen, Dela.
bevor wir aber starten, muss ich noch einen kleinen Hinweis machen für alle Zuhörenden und einen Dank natürlich aussprechen an unsere UnterstützerInnen, die den Podcast überhaupt möglich machen. Das heißt, ein Danke geht an alle, die über Steady und über PayPal uns ein Dankeschön da lassen. Über Steady könnt ihr uns einmal im Monat ein Dankeschön in Höhe von 2, 5 oder 10 Euro zugute kommen lassen, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen und das auch unterstützen wollt. Wir reden gerade über Independent-Film, über Independent-Produktion. Das ist das Ganze, was wir hier machen, ist ja auch eine Art Independent-Produktion und da sind wir natürlich auch auf eure Unterstützung angewiesen, um weiterhin unabhängig interessante Geschichten aus und für die Filmbranche aufzubereiten. Punkt. So, nun ist die Chance, ins Gespräch zu gehen und wir haben natürlich immer eine Frage, bevor wir wirklich dann tief eintauchen in unser Thema, nämlich die Frage, wie seid ihr denn zum Film gekommen? Und ich frage die Frage extra langsam, weil meine zwei Gäste sind noch nicht vorbereitet. Das heißt, sie haben Zeit, jetzt gerade sich da in den Mut zu bringen, um dann jetzt darüber zu sprechen. Und meine Frage geht erstmal an die liebe Dela.
Wie bin ich zum Film gekommen? Ich antworte langsam, damit ich noch Zeit habe zum Nachdenken. Also nachdem ich dann den Entschluss gefasst hatte und in Berlin gelandet bin, 2002, die erste Zeit erstmal ein bisschen mit Feiern und sowas verbracht hatte, habe ich mir ein Stadtmagazin geholt, das City-Magazin. Und einfach so zu gucken, kommt man da irgendwie zum Film? Und da habe ich die ersten Komparsenjobs gemacht und mich bei so komischen Agenturen angemeldet, wo man Geld für zahlen musste. Also alle Fehler gemacht, die man machen musste. Aber es war halt ein guter Einstieg, weil so konnte ich erstmal so, ja, die Abläufe kennenlernen. Wie funktioniert das überhaupt? Ich habe wirklich ganz unten angefangen mit Komparserie, aber in dem Zuge auch mit Damon einmal die Hand gegeben, wo ich hinter ihm stand, da irgendwie in dieser Massenszene. Und dann auch als Produktionsfahrerin gearbeitet, Catering gemacht, also wirklich alle Gewerke durch. Und dann ging das sozusagen Hand in Hand. Ich habe ein bisschen Performance gemacht, ein bisschen Theater hier und da. Und dann mich mit Leuten ausgetauscht, weil ich einfach total, ja, so ein unbeflecktes Blatt war. und mir Tipps geholt von ganz vielen. Und dann bin ich wirklich, wie heißt denn das, ich habe mir Fotos gemacht etc. und bin an die Hochschulen gegangen, an die HFF, hab Fotos von mir dorthin gehangen, eine Vita, hab die ganzen Hochschulen halt dann bemustert und so und gesucht, wie man da irgendwie so reinkommt. Und dann kam das so peu à peu, die ersten Jobs, die ersten Sprechrollen. Und auch wenn da irgendwie stand dann in der Anzeige, die suchen halt einen Mann, habe ich gedacht, ist mir doch egal, ja, cool. Ich bewerbe mich trotzdem. Ja. Dann hat es auch teilweise geklappt. Ja, und es war dann echt so Schritt für Schritt. Und ich würde jetzt mal sagen, oh Gott, die erste Rolle war mit Christian Klant, also wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt so eine Schauspielrolle, mit Thilo Brückner auch, ich glaube Paul Matzke war noch dabei, 2004, das war sein Bewerbungsfilm für die Hochschule. Und es war ein ganz, ganz schöner Kurzfilm und es haben auch letztes Jahr wieder zusammen gedreht. Mit Geld. genau. Und da hat er gedacht, das wäre doch schön, wenn man wieder zusammenarbeiten würde nach so einer langen Zeit. Ja. Also
eine Frage, die mir natürlich direkt kommt, ist, du hast gesagt, du hast dich beworben auch für Männerrollen, also die ausgeschrieben waren für Männer und du hast dich trotzdem beworben. Wie war die Reaktion, als du dann da ankommst, kamst? War es so, ja klar? Oder war es eher so, ja?
Also einmal war es erfolgreich. Es waren viele Bewerbungen, aber einmal hat es gefruchtet. Und das war dann für die Hochschule in Karlsruhe. Und das war dann so eine Mafia-Boss-Rolle. Und dann hatte ich dem halt meine Unterlagen geschickt und alles drum und dran. Und der hatte mir dann geantwortet, ja, also an sich war das ja für einen Mann ausgelegt. Aber als ich deine Fotos und so gesehen habe, dachte ich, stimmt, das kann doch auch eine Frau spielen. Ja, und so kam das dann und dann habe ich das gespielt.
Das ist spannend.
Ja, also da war ich, ich würde sagen, damals war ich mutiger als jetzt. Ich hatte nichts zu verlieren. Ja, ne? Es war mir einfach, ich hatte ja nichts zu verlieren und war total frei und bin auf die Leute zugegangen. Und ja, klar, es war auch nicht immer einfach und so. Aber da war halt einfach so ein Antrieb da. Ja. Ich wollte verstehen, wie das geht, wie kommt man da rein. Und dass man auch dafür Geld verdienen kann. Oh, damit.
Manchmal, nicht immer.
Ja, nicht immer. Ich habe immer nur die anderen gesehen. Immer auf der anderen Seite. Hey, die verdienen Geld. Was ist mit mir?
Ja,
und dann so langsam, ne, kam das. Schauspielausbildung. Dann die ersten Independent-Sachen auch da halt dann gedreht. So konnte ich dann auch mein erstes Demo-Band aufnehmen, noch auf VHS-Kassette. Bin mit dieser VHS-Kassette, ich komme mir schon so alt vor, mit der VHS-Kassette dann wirklich so rumgefahren, geguckt, wo gibt's denn CasterInnen? Das gab's ja irgendwie alles noch gar nicht online.
So Cast Forward
und sowas, auch mal, genau. Ja. Mhm. So richtig mit dem Fahrrad rumgedüst und geklingelt, was man nicht machen soll. Also alle Downs habe ich gemacht.
Naja, hey, hat aber auch was. Du hast gerade das Thema Mafia-Film angesprochen, 2004. Wir werden ja heute auch nochmal über einen Film über die Mafia und Gangster, besser gesagt, sprechen. Nämlich Walter Fogarting. Ich werde den Namen jetzt so oft nennen, bis ich den flüssig sagen kann. Und bevor wir darüber sprechen, Gianluca, wie bist du denn zum Film gekommen?
Ich bin durch das Radio, weil ich habe damals so Ende der 1990er Jahren im Radio gearbeitet als Reporter und ich hatte damals viele Reportagen geschrieben. Dann habe ich später auch nochmal Geschichten fürs Radio geschrieben und ja, durch das Schreiben, Geschichten erzählen, Reportagen, da dachte ich mir, Mensch, also diese Storys, die in der Stadt passieren, die wäre doch schön, also auch so richtig zu sehen und nicht nur durch Erzählen. Also. Und so habe ich auch eine erste Geschichte geschrieben, die aus einer Reportage von mir stammte. Und natürlich ein bisschen, naja, romantisiert und alles verfremdet, aber die Ursprungidee war diese, also das war so eine Sache, die echt passiert ist. Und ich hatte auch keine Idee, also überhaupt nicht. Also Film war so richtig ein Fremdkörper für mich. Und was habe ich gemacht? Also ganz naiv, also ich hatte auch nichts zu verlieren. Also ich hatte, ich glaube, so ein paar tausend D-Mark auf dem Konto damals nochmal. Ich dachte, das reicht dicke. Also das machen wir so... Und ich wusste nicht, also ich kannte keinen Kameramann, kein Schauspiel und nicht. Und dann habe ich einfach auf City und Tipp inseriert. Ich möchte einen
Film... Dein Inserat habe ich nicht gesehen.
Nein. Du warst zu jung damals.
Ja, okay, du warst zu jung.
Das war Ende der 90er Jahre.
Also ja, okay, da war ich doch gar nicht in der Stadt.
Naja, habe ich einfach einen Tipp, also einfach geschrieben, ich suche einen Kameramann, ich suche einen Tonmann, ich suche alles. Und dann stand ich einen Monat lang zu Hause und das hat immer geklingelt bei mir, so ganz komische Typen haben sich bei mir gemeldet.
Aber es hat geklappt, die Leute haben sich gemeldet.
Es hat geklappt, ja. Irgendwie habe ich ein Team zusammengetrommelt aus ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Welten. Und da habe ich diesen ersten Kurzfilm gemacht. Das hatte so auch einen großen Erfolg. Das lief auf der Berlinale so vor. Ich war ein bisschen überfordert, auch muss man sagen, weil hätte ich nicht erwartet. Aber das war so anders, weil die von der Berlinale meinten dann, ja, sowas hatten wir noch nicht gesehen. Und das war wirklich ganz strange, anders erzählt und so frisch und so. Und ich wusste auch nicht ganz genau, was die meinen damit, ne? Weil ich hatte auch keine Idee. Es war einfach nur meine Art zu erzählen, also wie ich von der Straße gelernt hatte. Und so hat es angefangen. Mhm. Und dann, ja, dann hat mich dann die Leidenschaft gepackt und habe ich weitergemacht. Mhm.
Genau, du hast mehrere Kurzfilme gemacht und dann irgendwann, genau.
Ja, ganz mehrere Kurzfilme gemacht und dann habe ich dann also eine lange Dokumentation gedreht auch. Die hat auch so 5 oder 6 Jahren gedauert. Das ist so eine Langzeitbeobachtung. Und aber mein Ziel war immer, weil ich komme vom Spielfilm und ich dachte, ja, Doku ist schön und super. Ja, du bist auch freier und so weiter. Aber ich wollte so einen Spielfilm drehen und dann hab ich mich vorbereitet, ich habe so eine Geschichte erfunden und ja, und ich dachte, naja, das muss ich machen.
Mhm. Wie seid ihr denn zusammengekommen? Also genau, jetzt können wir direkt einsteigen, weil...
Was ist denn jetzt los?
Ja, ich weiß auch nicht. Ist das vielleicht jetzt ein Werbebreak?
Aha, ein Werbebreak in eigener Sache?
Ein Werbebreak in eigener Sache, denn der Indie Film Talk steht ja für den Austausch und uns ist besonders wichtig, dass auch ihr da draußen, die den Podcast so fleißig hören, die Möglichkeit haben, in den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen zu kommen. Und dafür haben wir etwas Besonderes für euch eingerichtet.
Der Filmmakers Hub wartet nämlich auf euch. Ich glaube, einige von euch kennen den schon und einige noch nicht, denn wenn du, egal aus welchem Department aus der Filmbranche, vielleicht eine Frage hast oder dich mit anderen vernetzen willst, ist der Filmmakers Hub genau dein Ort. Das ist ein Kanal auf Discord und es gibt die verschiedenen Unterkanäle für die jeweiligen Departments oder auch Bereiche wie Filmförderung oder auch Festivals. Also wer ist gerade wo unterwegs und wo kann man sich vielleicht mal auf einen Kaffee treffen? Und wenn ihr wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, euren Workbuddy zu finden. Vielleicht für die nächste Förderung, die ihr gemeinsam beantragen wollt oder vielleicht wollt ihr einfach auch eine große Filmparty schmeißen. Auch das könnt ihr darüber organisieren und euch zusammenfinden im Schreibkanal oder ich habe gehört, man kann sogar auch telefonieren.
Telefonieren oder online chatten. Nee, wie sagt man das heutzutage?
Zoomen. Aber auf Discord.
Aber auch Discord. Genau, deswegen, du hast eigentlich noch fast alles zusammengefasst. Ich glaube, eine Frage hat jeder noch. Wo finde ich das denn?
Also natürlich in unseren Shownotes. In jeder Folge findet ihr den Link zu unserem Discord-Kanal, der auch ganz einfach auf jedem Endgerät funktioniert, egal ob Handy oder Laptop oder PC oder bei uns auf Instagram im Linktree. Aber natürlich auch auf unserer Website unter Filmmakers Hub.
Genau, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben alles gesagt. Nutzt die Zeit, kommt vorbei und quatscht mit uns ein wenig.
Denn je mehr Leute reinkommen, desto mehr Antworten sind für die vielen Fragen da, die von anderen Filmschaffenden kommen. Egal, ob etablierte Szene oder die jungen Filmschaffenden, der Nachwuchs, die Talente. Und genau, ihr findet uns auf Instagram im Linktree, findet ihr den Link zu Discord. Ihr findet ihn hier in den Shownotes natürlich und auf unserer Webseite unter Filmmakers Hub. Noch was vergessen?
Ich glaube, nichts mehr. Ich glaube, jetzt wird es richtig spannend in der Folge.
Schnell zurück.
Genau, wir reden jetzt, wie gesagt, über den Film What the Fucker Thing und da seid ihr irgendwann ja zusammengekommen und du bist, glaube ich, später erst in die Produktion mit dazu gestoßen, aber...
Also erstmal als Hauptdarstellerin, genau. Ne? Genau. Und genau. Dann in die laufende Produktion dann als Mitproduzentin eingestiegen.
Also wie kamt ihr denn zusammen? Also du hast geschrieben, erstmal wie lange hat das Schreiben gedauert? Vielleicht so, ziehen wir es so rum auf. Mhm. Und wann habt ihr angefangen zu drehen?
Also es hat ungefähr ein Jahr gedauert, also bevor das Drehbuch so richtig fertig war. Und dann haben wir, ich habe natürlich das Team zusammengetrommelt, also, und ich wollte die Hauptprotagonistin haben. Ich hatte so eine bestimmte Frau im Kopf und ich habe gesucht und gesucht. Das hat wirklich ganz lange gedauert. Und dann habe ich Dela gesehen in einem kleinen Demo-Reel gesehen. Sie hatte wirklich eine kleine Szene, aber die war für mich entscheidend. Das war die Frau, die ich wollte, also die Sweetie, die im Buch stand, habe ich vor Augen gesehen und ich habe sie angesprochen und ja, und dann habe ich alle andere dann gesucht und angefangen haben wir Ende 2017.
Ja, 17. Mhm.
Ja, mhm. Und dann haben wir 2 Jahre lang gedreht.
Mhm.
Ja, also das heißt ein Jahr davor noch schreiben, 2 Jahre lang drehen. Das war eine richtige Herausforderung natürlich. Mhm. Und dann kam noch die Postproduktion, die sehr teuer war und so weiter. Und deswegen, das Ganze hat 6 Jahre gedauert.
Mhm. 6 Jahre hat es gedauert.
Ja,
mhm.
Ja, ja.
Ja, stimmt. Ja. Macht Sinn. Ich muss es gerade auszurechnen, macht ja keinen Sinn. Du solltest es wissen, sagen wir mal so.
Ja, ja, ja.
Faktencheck.
2017 bis 2023, also warum hat das so lange gedauert?
Also ganz einfach, weil ich keine Finanzierung bekommen habe.
Du hast probiert?
Ich habe probiert, Produktionen zu finden, also weil das ist der erste Schritt, ne? Also du musst erstmal eine Produktion haben, die wiederum dann ein Board sucht oder so eine Finanzierung vom Board, mhm. Fernsehen und so weiter und so fort, und das hat vom Anfang an nicht geklappt. Also ich habe viele Produktionen eingeschrieben und die alle hatten kein Interesse an dem Filmstoff und überhaupt. Und nach 6, 7 Monaten habe ich gedacht, wenn es so weitergeht, dann vergehen die Jahre. Also es ist in der Tat so, ne, vergehen wirklich Jahren, bevor man, aber ich hatte keine Zeit und keine Geduld jetzt und ich war so überzeugt, dass ich dachte, ich habe bis jetzt alle meine Filme selbst produziert und das ist natürlich eine Nummer ein bisschen größer jetzt hier, aber versuchen wir. Und ich wusste schon, es wird länger dauern, weil wenn du kein Geld hast, dann brauchst du Zeit.
Mhm.
Das ist es. Und das habe ich auch meinem Team gesagt, also ihr sollt Geduld mit mir haben, aber euch auf mich verlassen. Also ich habe immer meine Filme zu Ende gebracht. Also es gab noch nie ein Projekt, das unterbrochen wurde, mhm. oder nicht zu Ende geführt, mhm. wurde. Aber natürlich, die kannten mich nicht und das ist schwierig, das zu übermitteln sozusagen. Ne? Also, aber sie haben mich vertraut, ja. Und das hat gut geklappt.
Ja. Bevor ich dann zu eurer Zusammenkunft nochmal komme, wie bleibt man denn dann da am Ball? Also wenn du sagst, die ganzen, also Produktionen haben erstmal, also haben es nicht genommen, dadurch bist du nicht weitergekommen, auch Richtung Filmförderung und Filmfinanzierung. Wie bist du denn am Ball geblieben für dich und gedacht hast, okay, ich muss den Film trotzdem machen, weil der ist richtig, der ist gut, der muss raus. Also das kann man ja ganz schnell irgendwie dann auch so das Gefühl kriegen, oh, brauchen die Leute den Film überhaupt?
Die Frage stelle ich mich nie. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, muss ich oder will ich diese Story erzählen? Ist es für mich wichtig? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist es eine gute Grundlage, so weiterzumachen. Also ich mag Geschichten erzählen einfach. Und wenn ich finde, die sind gut und für mich wichtig, dann will ich die auch erzählen. Also es ist schwierig, sich zu fragen, wer kann so eine Geschichte gebrauchen? Also keiner kann, mhm. ja, kein Mensch braucht so eine Geschichte an sich. Ne? Mhm. ich meine, also das ist so gemeint. Also, alle Geschichten sind nicht notwendig, um zu überleben. Also, ne? Aber die müssen erstmal wichtig für dich sein. Mhm. Das ist entscheidend. Und da ich schon so viele Filme selbst produziert hatte, wusste ich ganz genau, wie man das macht.
Ja.
Und dann dachte ich mir, gut, Das sind, ja, das ist jetzt eine Nummer größer, mhm. aber ich weiß, wie es geht. Es dauert ein bisschen länger, aber ich schaffe es.
Ja, ja.
Und so ist es gewesen.
Und Dela, wie bist du denn dann zu diesem Projekt dazugestoßen? Also hast du erst das Drehbuch gekriegt und hast du es dir durchgelesen und gesagt, ja, das ist es? Oder
so ungefähr war es. Und es war ja auch so ein Zeitpunkt, ich habe immer irgendwie was gemacht, sei es jetzt irgendwie Kurzfilme gedreht, Theatergruppen gearbeitet und so weiter. Und es war jetzt aber jetzt nicht so, dass ich jetzt die großen Rollen angeboten bekommen hatte. Mhm. Ich bin schwarz, das Jahr 2017. Da sah es einfach alles noch ein bisschen anders aus. Und es war auch so eine Zeit, wo ich ein bisschen gefrustet war. Und ich hatte mich überall auch da wiederum so angemeldet, auch in verschiedenen Portalen, die auch gar nichts mit Film zu tun haben. Und ich finde es halt einfach immer wieder so witzig, charmant. Ich war auch bei LinkedIn oder bin da immer noch. Und das hat ja für Film nicht gerade so die Relevanz und war auch ewig nicht mehr in meinem Account und irgendwann dachte ich, ich guck mal wieder rein nach einem Jahr und da ist da eine E-Mail mit einer Rollenanfrage oder Angebot und ich so, okay, krass, die war auch glaube ich schon ein bisschen älter. Mhm. Ja, und dann habe ich mich mit Gianluca in Kontakt gesetzt, wir haben uns getroffen, im Café uns unterhalten etc. Und war mir sehr, sehr sympathisch und hat auch gesagt, ich habe kein Geld, aber das, was ich dir versprechen kann, ist, ich bringe den Film zu Ende und das ist eine Bezahlung. Ne? Also man kennt es gerade von Leuten, viele haben Ideen, wollen was machen und ich hatte das halt auch schon, diese Erfahrungswerte, dass ich in Projekten teilgenommen habe und die wurden halt auch nicht zu Ende realisiert. Mhm. Und genau, und da hat er mir das Buch zugeschickt, ich habe es gelesen und dachte so, cool, mhm. ne? Also so eine Figur zu haben, dass so ein Berlin-Film ist. Ich hatte auch hier und da so meine Stellen, wo ich so dachte, weil ja auch Rassismus-Thema ist. Also unter anderem. Und wie wird er damit umgehen? Wie wird das übersetzt? Er hat doch gesagt, es soll humorvoll sein. Was für einen Humor wird es haben? Und ja, und da hat er mich auch eingeladen ins Kino, dass ich mir seine Filme angucke.
Ah, ja.
Und dann noch Balkan Dreams gesehen, ganz, ganz toller Film, Dokumentation. Und ja, da hab ich gedacht, das Gesamtpaket stimmt.
Mm.
Und ja, und da war ich halt auch so, es wird schon. Wir drehen immer, wenn es geht. Das war dann über 2 Jahre, immer so 2, 3 Tage, 3 Monate Pause, dann wieder gedreht. Und es war eine Herausforderung, aber ich muss sagen, ja, also Gianluca hat in der dritten Person reden, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, also dadurch, dass er schon eine Vita hatte, ja, und dadurch, wie er immer uns am Ball gehalten hat, er hat uns immer mit Informationen beliefert, immer gesagt, wie der Status quo ist. Es ist nie die Verbindung abgerissen, ja. Und das ist so wichtig. Und dann auch schon am ersten Drehtag das gesamte Team auch um Gianluca herum so committed alle. Mhm. Alle waren so da. Es war halt der italienische Clan. Also alle haben da irgendwie gefühlt so mitgekocht und der Kameramann, der Assistent hat dann noch teilweise noch die Sachen gefahren, als Komparse gearbeitet. Es war so viel Liebe vorhanden und so eine Loyalität, da war einfach so klar, das ist gut, was wir da machen.
Mhm.
Und auch so stringent in den Anweisungen. Es war alles sehr wertschätzend, sehr respektvoll und einfach ein cooles, cooles Team.
Ja.
Und so, finde ich, konnte ich das so tragen und arbeiten. Natürlich auch Carlo Lodice und Mark Phillips. Ja, unsere Dreierkombination. Ja, es hat auch einfach gestimmt, die Chemie, und haben einen schnellen Ton miteinander gefunden. Aber ich muss sagen, durch das Commitment, die Herzlichkeit, die Ehrlichkeit, Direktheit, war es möglich,
ja,
das den Drehzeitraum zumindest erstmal, ne, gebacken zu kriegen. Und ja, und dann zum Ende hin bin ich eingestiegen als Mitproduzentin, weil Gianluca echt geblutet hat. Der hat
ich hätte sonst den Film nicht zu Ende drehen können. Also das war echt, das sind die letzten 2, 3 Tage. Ich dachte, da müssen wir eine längere Pause hier machen, weil es geht nicht mehr. Also ich hatte Schulden schon ja, überall und dachte ich, das ist so ein bisschen mir zu viel jetzt und, mhm. Und dann Dela hat dann geholfen und
hat
dann
ihren Sack voll Geld rübergekippt über das
ja,
über
also, erst mal suchen.
Sie hat den Sack und das Geld gesucht, aber sie war, schneller als ich auf jeden Fall. Sie hat ein bisschen Geld gefunden und dann, das war die Rettung.
Das wäre sowieso die Frage, weil wie schaffst du das denn oder wie schafft ihr es denn, eben über diese lange Zeit halt eben die Crew zusammenzuhalten? Weil du hast ein bisschen was davon gesprochen von Kommunikation. Also was heißt das, immer wieder Updates gegeben? Also war das ein Plan? Also wie war der Plan aufgebaut? Dass du wusstest ja schon scheinbar von Anfang an, dass du eine längere Zeit haben brauchen wirst dafür, um die Drehzeit überhaupt unterzukriegen. Hattest du das schon vorgeplant, diese Zeiten? Oder war das dann einfach immer geguckt, wo das Geld alle war, dann nochmal, also wie bist du da produktionell vorgegangen?
Also das war ganz klar für mich der Plan, also ich drehe jede einzelne Location durch ab. Mhm. Ja, also das ist ganz wichtig. Also ich habe gepokert, ich habe gehofft, dass das Team, dass die Schauspieler die ganze Zeit da bleiben werden. Die Location, also für die Location kannst du es nicht machen. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Deswegen ganz wichtig, die Location abzudrehen und dann sehen, wie viel Geld noch übrig geblieben ist. Und je nachdem, also wie viel Geld noch übrig geblieben ist, dann sehen, also dass 2-3 Monate später nochmal die nächste Location abdreht. Also das war für mich Location sehr wichtig, mhm. Abdrehen, jede Location. Mhm. Und dann, ja, Leute am Ball halten, das ist immer wichtig, aber das ist auch eine Sache, ich finde, wenn man so die richtigen Leute findet, also und du hast schon ein bisschen das Gespür, wer macht das mit Leidenschaft mit. Also es gibt Leute, du guckst die in die Augen, du weißt sofort. Also ich habe so ein bisschen ein Gespür, denke ich zumindest, für Menschen, die einfach nur keine Leidenschaft haben. Und wenn du das Gefühl hast, dann ich lasse die Leute lieber beiseite oder ich involviere sie nicht im Projekt, weil ich weiß, also auf die kann ich nicht zählen, hundertprozentig. Und das ist wirklich wichtig, Leute dabei zu haben, die mit Leidenschaft arbeiten und nicht nur, weil die ein bisschen Geld verdienen wollen oder weil die nicht anders zu tun haben. Ne? Also Leidenschaft ist wirklich das A und O im Film, im Independent vor allem. Mhm. Und ich hatte so ein Team sozusagen. Ich musste die natürlich jetzt am Ball halten, weil ich hatte die Verantwortung auch für die und die Verantwortung, dass das Projekt läuft, weiterläuft und gut läuft. Weil ich habe auch so gesagt, ich mache das Beste daraus, was ich kann. Das heißt, Indie, aber Profi. Also ich, deswegen auch, ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen schneller drehen können oder auch in der Postproduktion alles viel früher zu Ende bringen, aber wir hätten nicht so eine Qualität im Film gehabt. Ja, und daher danke für die Geduld, die ihr alle gehabt habt, aber wenn ich den Film in 2 Jahren fertig gehabt hätte, dann hätten wir bestimmt nicht diese Qualität, die wir erreicht haben. Ja, und dafür brauchte ich auch ein bisschen mehr Geld und daher ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Wie hat denn, also nochmal, um da nochmal kurz zurückzugreifen, bevor wir weitergehen, wie Kommunikation stattgefunden zwischen den Drehtagen? Was hast du regelmäßig geschickt oder können ja auch beide?
Ich habe immer so Kontakt gehalten, also weil.
Wie groß war denn das Team? Sorry, ja? Wie groß war denn das Team?
Bis zu, also insgesamt, also ich glaube so um 30, 40 Leute so ungefähr. Aber am Set, manchmal waren wir zu 10 und manchmal zu 20. Mhm. So. Mhm. Aber mit der Postproduktion ja, und so weiter, das sind eine ganze Menge Leute, die dazugekommen sind. Ne?
So, und dann habt ihr Locations abgedreht und dann gab es eine längere Pause.
Längere Geldsuche-Pause sozusagen.
Also Geldsuche heißt Arbeiten. Oder?
Arbeiten, genau, ja. Arbeiten, genau, ne? Also, arbeiten,
genau.
Arbeiten, ja.
Genau, weil ich frage gerade, weil du meintest ja, es gab jetzt keinen Sponsor, es keine gab keine Finanzierung. Sponsor,
ja, genau. Nee, nee. Genau. Das heißt, ich habe mich darauf verlassen, dass ich Aufträge bekomme, mhm. Geld verdiene mhm. und ein bisschen Geld spare. So. Und nach 3 Monaten waren wir so weit, mhm. dass ich wieder so 2-3 Tage bezahlen konnte mit guter Ausrüstung und Profileute am Ball auch so. Und ja, aber immer so Kontakte, so wir haben auch so über das Drehbuch erzählt und es gab immer kleine Änderungen und ich habe sie immer aktualisiert, also die neue Location wird hier und da sein und ich habe mir das und das vorgestellt und das war immer noch die Suche nach dem Termin, weil jeder von uns hat gearbeitet auch nebenbei, ne? Also deswegen, es war ganz... ja, schwierig. Also, und diese Zeit hat man auch gebraucht, um 2-3 Tage zu finden, wo alle ja. wirklich konnten. Ja. Das deswegen auch so diese Länge. Ne?
Also, mhm. Warst du ja noch Produktionsleiter, ne? Also das halt auch noch mit dazu, ne? Die ganzen Termine ja, genau. zu suchen, ja, zu koordinieren, ja. das irgendwie das gesamte.
Und das hat ja. immer gedauert. Also Mail verschicken, wie wäre es, wenn wir da und da und da und dann 3 haben ja gesagt und 2 nein. Und dann musst du nochmal von vorn anfangen. Und die Location musste auch stimmen, weil einige Location konnte man an bestimmten Tagen und andere nicht. Das ist, es ist extrem kompliziert. Mhm. Also, und deswegen braucht man dafür auch ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Mhm. Ja. Und auch zur Kommunikation würde ich auch noch sagen, das hat auch früher begonnen. Also nachdem es klar war, okay, dass wir jetzt das Team sind, das zusammenarbeiten werden. Es gab so ein Auftaktessen, ne? Diesem ja, Restaurant. Ja, aber, ne? Also richtig, für genau. mich, das macht ja, ganz, ja. ganz viel aus, zu sagen, ja, ah, okay, das sind die Gesichter dahinter. Das ist auch da die Leidenschaft und ja. Die Wertschätzung. Hat ja. so viel mit Wertschätzung zu tun. Dann, genau, dass man dann sich getroffen hat, zu proben, dann auch zu sagen, ey, das ist ein gemeinsames Projekt. Das war auch total wichtig, dass es den Anliegen war, dass wir mitarbeiten, aber auch nicht frech werden, im Sinne von so, die Änderung soll es doch mit hineinkommen. Ne? Also da war so eine Klarheit da, die ich persönlich sehr, sehr schätze, sodass man da nicht anfängt, einander irgendwie so auf den Kopf rumzutanzen. Und genau, und dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, vielleicht nach einem halben Jahr, so die ersten Aufnahmen, dann hast du einen Laden gemietet, es gab dann erstmal so eine kleine Trailer-Show, man konnte gucken, was man gemacht hat bis dahin. Und also ich finde, das ist nach meinen bisherigen auch Erfahrungswerten, da schließt sich für mich der Kreis, ne? Das sind genau diese ganzen Zwischenebenen oder so zu sagen, okay, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, blablabla, lass es mich wissen, ich versuche es mit einzubauen und dann auch, gerade auch am Set, also für mich gilt es, aber ich würde fürs gesamte Team sprechen, von Tag 1 war halt einfach so klar, da sind MacherInnen am Werk, ja, das sind jetzt, ich sage jetzt mal keine StudentInnen, die noch gucken müssen hier und bestens vorbereitet. Es war ganz klar, wann Ruhe sein muss, wann gearbeitet wird, wann die Stimmung vielleicht gerade irgendwie schwierig ist, ja. das aufzufangen. Und dann, finde ich, kann man das machen. Oder deswegen unter anderem haben wir das geschafft.
So. Ja. Ja, das ist richtig so, was du meinst. Und das ist wirklich die Grundlage, also dass das Team stimmt. Und vor allem, wenn du wenige Mittel hast, die Leute, die dabei sind, also die müssen gut sein, womöglich noch besser als andere in einer ganz normale oder größere Produktion. Also, weil jeder hat eine Aufgabe und das muss klappen. Also, es muss immer eine Lösung gefunden werden und eine gute Lösung, nicht eine ein Ersatz. Und das ist wichtig. Und ich hatte das Glück, dass ich schon einige vom Team kannte. Ich wusste also, dass sie sehr gut sind. Und alle anderen habe ich mir so gesucht. Ja, also das, ja, und das war ganz wichtig.
Also ist denn irgendjemand, also du hast vorher gesagt, das Team muss, also du hast dir Gedanken gemacht über das Team, dass es halt auch passt und es mitbringt. Habt ihr dann auch zum Teil doch Team, ich meine über 6 Jahre Team-Members tauschen müssen oder wechseln müssen? Oder
Ja, es gab immer wieder Leute, die an bestimmten Drehblöcken nicht arbeiten konnten. Okay. Das ist normal.
Okay. Aber jetzt nicht, weil es nicht gepasst hat, nicht was
auch immer? Nein. Das nicht. Das nicht. Mhm. Nee. Nur weil die nicht konnten, dann habe ich Ersatz gefunden und das hat auch immer jedes Mal gepasst, also finde ich. Also ich habe keine Erinnerung, dass es jetzt dass es Probleme gab. Ja. Nee.
Ja. Also ich finde, wie gesagt, deswegen finde ich auch das Gespräch so spannend oder diesen Film, das Projekt so spannend, weil es ist jetzt nicht so diese, also man zeigt wieder, dass es halt auch viele Möglichkeiten gibt, Filme zu machen, ne? Und auch andere Herangehensweisen gibt, auch wenn zum Beispiel eben die Finanzierung nicht in der Höhe da ist, wie man sie gerne hätte, man trotzdem loslegen kann und mit einfach in Anführungsstrichen anderen Methoden die das Projekt trotzdem in Gang bringen kann und auch noch zum Ende führen kann. Ne? Und wie du schon meintest, mit diesen längeren Blöcken und dann Locations abdrehen etc. pp. Passiert manchmal automatisch, weil man klar, wenn das Geld ausgeht, geht das Geld aus. Oder wenn es schon in der Planung ausgeht und man weiß, okay, da musst du justieren. Aber das gleich mitzudenken und zu sagen, vielleicht mal ein Projekt so anzugehen und zu sagen, wir lassen uns die Zeit und können aber dann dabei halt vielleicht noch justieren. So habe ich es ein bisschen rausgehört, dass ihr dann euch dann mittendrin auch nochmal getroffen habt, um dann nochmal zu justieren und zu gucken, wo kann man noch was verbessern, anders herangehen. Ist natürlich für so einen Prozess ganz spannend eigentlich. Ne? Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, auf jeden Fall.
Es war auch nicht immer kuschelig. Es gab schon hier und da so ein paar Situationen, weil es liegt jetzt so halt detailmäßig und so. Und da gab es aber auch schon so Momente, wo man so dachte so, da muss man aber nochmal miteinander reden, sag ich erstmal so. Mhm. Und dann hat sich das hier und da auch gut aufgeteilt, zu gucken, wer kann welche Verantwortlichkeit in diesem Moment übernehmen und den anderen entlasten und schauen, wer hat mit wem welchen Ton. Und dann mal so zu sagen, ey, kurz mal innehalten und fokussiert bleiben und lass uns das Ding jetzt mal gemeinsam rocken. Ja, also das gab es halt auch, um da einfach...
Ja, klar, Transparenz zu bringen.
Ehrlich zu sein.
Verstehe ich.
Genau.
Ja, nee, das gab auch so inhaltlich. Ich meine auch, es gab einige Szenen, die wirklich auch ein bisschen an der Grenze sind, also sagen wir nicht so hundertprozentig PC. Mhm. Und das war da zum Teil auch sehr gut, dass wir so die Möglichkeit hatten, miteinander zu reden und auch anderen einen anderen Blickwinkel zu geben. Also was meinst du jetzt hier so? Wenn ich das so sage, klingt das für mich so, für mich anders und so weiter. Wir hatten ganz unterschiedliche Wahrnehmungen auch manchmal. Ne? Mhm. Und das war sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, weil am Ende, finde ich, hat dem Film gut getan, weil
total.
Wir sind immer so ein bisschen an der Grenze gewesen. Manchmal irritierende Momente, manchmal, nicht so pissy, aber immer im Rahmen sozusagen.
Total, ja, also sind richtig auf die Motivation gegangen. Ne? So, wieso willst du das so und so erzählen? Was ist dein Beweggrund? Kann man das nicht anders machen? Oder warst du auch beharrlich? Ich war beharrlich. Mhm. Und dann zu gucken, weil es gibt ja diese Situation, die wir ja auch im Film dann haben. Und dann zu schauen, so okay, man ist so nah dran und wir haben es so sehr gerieben, fruchtbar gerieben. Dann zu sagen, dann geht es um die Wortwahl, Setzung, Haltung und dann gerade über die Haltung, ne, wie man etwas spielt.
Ja.
Das war dann einfach ganz oft Lösung für die Situation, zu sagen,
die Zwischentöne zu finden. War so ganz wichtig an manchen, in manchen Momenten, manchen Szenen, manche Sätze, die du am Anfang so gesagt und dann am Ende anders sagen wolltest, aus ganz bestimmten Gründen, weil für dich also anders angekommen wären, also zu rassistisch oder zu jetzt diskriminieren und so weiter. Und wir haben auch festgestellt, und das war für mich so eine grandiose Bereicherung, dass wir so bestimmte Sachen anders interpretiert haben, auch einfach aus kulturellen Gründen. Mhm. Und das war für mich, also ich dachte, das ist unglaublich. Also dieselbe Sätze, dieselbe Situation von mir so interpretiert und von Dela ganz anders wahrgenommen oder umgekehrt. Mhm. Und dann haben wir alle zusammen, weil am Set waren auch andere, also Argentinier, Italiener und so weiter. Und alle hatten also ein bisschen eine andere Wahrnehmung der Sache, aus kulturellen Hintergründen sozusagen. Und dadurch, also wir haben uns alle so abgesprochen und haben wir so so eine Lösung zusammengefunden, die für uns alle gut war. Mhm. Und haben alle so die anderen Meinungen verstanden. Warum, wenn ich das so mit diesem Ton erzähle oder sage, komm bei mir so an und bei dir nicht so an. Mhm. Das war extrem interessant für mich. Mhm. Das war wirklich also so eine große Bereicherung, eine große Bereicherung. Aber dadurch haben wir es geschafft, sozusagen auch prickelnde Szene so hinzukriegen, dass es so alle so ein bisschen am Limit, aber für alle okay waren.
Mhm. Ja. Ja.
Und das war für mich also das Schönste. So im,
total, also. Ja, das ist für alle da draußen, man muss miteinander reden. total. Also ich habe auch total viel daraus gewonnen. Mhm. Und ich war auch noch sehr aufgeregt natürlich. Da dreht man 2 Jahre mit etlichen Pausen, dann passiert in der Weltgeschichte viel. Funktioniert das denn dann doch irgendwie, wenn man das dann sieht? Man erinnert sich zurück an die Situation, an die Diskussion. Dann war es so, oh, da war es doch die falsche Entscheidung, hätte ich da so und so reagieren müssen oder vehementer sein müssen. Und dann aber diesen Relief zu haben am Ende des Tages, dann siehst du den Film und nochmal und nochmal und dann denkst du so, ey, das funktioniert. Mhm. Ne? Und das trägt über so viele Diskurse hinweg. Und es menschelt. Also ich finde einfach die Szenen zwischen Carlo und mir, gerade diese Szenen, dass man da wirklich sagen kann, so 98% ist Mensch, Anwesenheit, Energie. Mhm. Und 2% sind halt die Wörter. Ja. Ja? Und dann diese Wörter zu entmächtigen, das war mal so dein Ding. So. Mhm. Ich will den Wörtern nicht so viel Macht geben. Ich sehe, ja, aber die haben Macht. Mhm. Das beschreibt mein Leben oder es formt mit mein Leben und so. Und dazu sagen, es hat Macht und man will es entmächtigen, damit es halt nicht mehr so schmerzvoll ist. Ja. Wie geht man damit um? Und dass das tatsächlich funktioniert hat, war so ein Relief. Mhm. Und es hat mich so auch zufrieden und glücklich gemacht und ich musste den Film echt mehrmals sehen, um mich zu vergewissern, wenn dann irgendwas erstmal das ganze Adrenalin weg ist, dass es wirklich noch so stimmt und so funktioniert und dann auch in Wechselwirkung mit dem Publikum und so. Der Film ist richtig gewachsen. Ach, ich bin verliebt in the What
the Fuck Thing. Das ist gut, dass du es jetzt sagst.
Ja, also meine Hoffnung ist, dass dieser Film auch in 10 Jahren so eine Wirkung haben wird. Das ist, was ich immer versuche, auch jedes Mal, wenn ich Filme mache, dass sie eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Und ich arbeite viel daran, ne? Also dass die Filme so eine allgemeine Gültigkeiten haben, also die nicht alt werden, dass die mit der Zeit gehen. Und in diesem Sinne so haben wir auch so versucht zu arbeiten, dass zwischen Worten und Absichten also eine Trennung gibt, also dass man so richtig sieht, also wie die Absichten der Menschen sind, auch wenn die zum Teil andere Worte benutzen. Und das war die Menschlichkeit der Charaktere, die mir wichtig war, auch wenn die falsche Worte benutzen, um die Realität oder die Gefühle zu erklären. Also das war immer so diese rote Linie, also die...
Das ist Glatteis.
Das ist ein bisschen Glatteis, aber das ist, das ist das Schöne. Ne?
Ja.
Und, ja, total.
Und ich habe das Gefühl, wir haben das hingekriegt, also dass man merkt, also dass die Menschen da, dass die Schauspieler so eine Menschlichkeit haben in ihren Rollen, die ans Herz geht.
Weil ich denke da auch, ja, rückblickend darüber nach, warum es halt natürlich funktioniert hat und so weiter und so fort. Und warum ich oft oder auch andere Kolleginnen immer wieder auch so Situationen haben, wo die viel diskutieren müssen etc. Und ich glaube, was hier auch funktioniert ist, was wir an sich schon erklärt haben, aber einfach nochmal, um es herauszupicken, ist, das sind ja Situationen, die viele von uns halt auch einfach so kennen, ne? Und da auch sozusagen, wie kann man friedvoller miteinander umgehen? Wie kann man entschärfen? Wie kann man mehr Leichtigkeit in zwischenmenschliche Beziehungen hineinbringen und nicht alles als Konfliktpotenzial sozusagen sehen? Klar, ist vorhanden, ne? Muss man nicht irgendwie hinterfragen. Aber ich finde, das ist auch so ein Lösungsangebot zu sagen und auch in einigen anderen Projekten, da hat man ja teilweise auch sehr, sehr große Angst. Ich hatte ja auch die Angst, ne? Wie funktioniert das? Da wird ja ganz oft ein Bogen drum gemacht, ja, ne? Ja. Und dann, nee, an das Thema trauen wir uns so nicht heran und denkst irgendwie, aber das muss man doch. Wir müssen uns doch irgendwie reiben, wir müssen uns doch austauschen. Und so hat man dann auch wieder, und das ist ja so ein Bruchteil von der Geschichte, und deswegen ist es auch so wichtig, so Geschichten zu erzählen, weil das ja dann auch mal so ein Gesprächsangebot ist oder so eine Lebensformangebot, oh, das ist ein großes Wort, nee, ein Gesprächsangebot ist. Ja, und dass man halt dazu relaten kann. Und
ich glaube, das ist ja auch, was du ansprichst, ganz wichtig. Die Kommunikation hast du ja angesprochen, ich war nicht mit am Set, aber ich höre raus, dass auf jeden Fall, dass einfach zwischen euch, also ist ja immer die Frage der Hierarchie am Set. Ein Film ist ja oft trotzdem sehr hierarchisches Arbeiten irgendwie, aber dass man es in dieser Hierarchie trotzdem schafft, halt den Raum zu lassen, dass man in den Diskurs geht, ist besonders bei Filmen, die eben Themen besprechen, die auch noch marginalisierte Gruppen vielleicht auch noch irgendwie beeinträchtigen oder beeinflussen, dass man da dieses öffnet, glaube ich. Wenn man selber vielleicht auch nicht sogar aus dieser marginalisierten Gruppe kommt sogar, eine andere marginalisierte Gruppe ist vielleicht, ist ja wurscht, ne? Aber dass man da diesen Raum öffnet, ne? Und da in den Diskurs geht, um halt gemeinsam zu schauen, wie können wir das anpassen. Und das höre ich so raus bei euch, dass ihr das hattet, diese Diskurse und diese Gespräche, und ihr deswegen auch alle danach da stehen können und sagen können, ich stehe dazu, zu dem, was wir da gemacht haben, und ich finde es gut. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ihr gerade angesprochen habt. Ja, deswegen auch hier kann ich nur sagen, nochmal für alle, mehr in den Austausch gehen, mehr in den Diskurs gehen. Und wir hatten in unserer ersten Folge, glaube ich, gesagt, wir müssen einfach, glaube ich, allgemein in der Branche, nicht in der Branche, in der Gesellschaft ja sowieso lernen, wie diskutiere ich, wie gehe ich in Gespräch, wie kann ich, nicht unbedingt einvernehmlich, das muss nicht einvernehmlich sein, aber trotzdem halt verständnisvoll diskutieren oder streiten, und das müssen wir lernen, ne? Und das haben wir so ein bisschen, ist für uns alles schwierig manchmal, glaube ich.
Ja. Amen.
Wenn wir kurz bei der Produktion bleiben, wenn wir zum Schnitt kommen, weil der Schnitt hat ja auch noch ein bisschen gedauert.
Oh ja.
Also Schnitt und
das
Post.
Das hat auch ungefähr 2 Jahren gedauert, ja.
Hast du auch mal pro Location geschnitten?
2 Scherzen. Wir haben aber parallel fast geschnitten. Also okay. Wir haben gedreht und dann natürlich also 2-3 Monate Pause.
Ja.
Und diese Zeit hat man schon angefangen. Mhm. Also ich habe schon fast von vornherein angefangen zu schneiden. Oder schneiden zu lassen. Ich habe es selber nicht gemacht. Ne?
Wie weit hat sich denn der Film von dem Drehbuch entschieden? Entwickelt, so rum. Also wie weit hat er sich verändert?
Verändert?
Dem genau.
Gar nicht so sehr, gar nicht so sehr.
Also ich frage halt durch diese Produktionsweise, ob sich da für euch viel verändert hat oder ob das am Ende trotzdem so immer noch sehr nah an der Hauptidee war.
Das ist absolut nah an der Hauptidee. Also weil ich habe angefangen zu drehen, wenn ich die Geschichte schon vor Augen hatte. Das mache ich normalerweise immer so. Also wenn ich die Geschichte, wenn ich den Film sehe, schon jede Frame, jede Szene, habe ich schon alle so vor mir sozusagen. Und wenn es so ist, dann bist du ziemlich sicher. Es gibt immer kleine Fenster natürlich. Du kannst immer so hier und da was ändern. Manchmal produktionsmäßig, technisch, manche Sachen funktionieren nicht, dann musst du was anderes machen, aber die sind Kleinigkeiten. Der Film ist so gewesen und soweit ich weiß, ist auch so zu Ende gekommen. Mhm. Ja. Mhm. Insofern, also das ist wichtig, also wenn man so eine Produktion anfängt, mit wenig Geld, mit wenige Leute, du musst wirklich ganz gut vorbereitet sein. Die Vorbereitung ist wirklich das Wichtigste, was du machen kannst, also um den Film fertig zu kriegen. Und wir hatten auch, und das war gut, eine gute Hilfe, also nach 2, 3, 4 Tage Dreh hatten wir auch 2, 3 Monate Pause. Und in dieser Zeit habe ich jeden Tag studiert, mich vorbereitet für den nächsten Dreh, so dass wir so die nächsten 2, 3 Tage absolut hundertprozentig vorbereitet waren. Also das ist wichtig. Dann musst du wirklich wahrscheinlich viel mehr arbeiten als bei normaler Produktion, wenn du so arbeitest.
Mhm. Kannst du kurz was zur Vorbereitung sagen? Was heißt vorbereitet?
Also, ja. Vorbereiten, also das heißt, du musst die nächste Location vorbereiten, sehen, kennen und du musst dich vorstellen, wie sich die Schauspieler darin bewegen. Du musst ankommen, du hast ganz wenig Zeit, du musst alles einrichten. Das habe ich normalerweise vor dem Dreh nochmal gemacht. Und dann musst du dir vorstellen, also wie die Schauspieler sich darin bewegen. Und das muss ganz klar sein. Dann kommst du an, du weißt, du hast 2 Tage in einer Location, so lange Drehtage. Du musst ankommen und ganz genau wissen, wo du die Kamera platzierst. Es geht nicht so, dass du ankommst, ja, lass uns mal sehen. Ich kenne, es gibt viele größere Produktionen, die kommen, na, ja, mal sehen, lass uns eine Probe machen, hier und da. Das geht alles nicht. Also du musst ankommen, du musst schon, also die Schauspieler angewiesen haben und die müssen schon wissen, also was das ist, wie sie sich bewegen und so weiter. Und so ist die Vorbereitung. Da kommst du an, hast du ganz klare Ideen und die kannst du auch am besten vermitteln. Wenn du alles auswendig kennst, dann haben auch die anderen so eine bessere Sicherheit. Die wissen, es gibt jemanden da, der weiß, was er will und man kann sich darauf verlassen. Und dann natürlich, die Schauspieler können sich auch so ihre Freiheiten und wir haben auch immer so gedacht, besser hier, vielleicht ein bisschen mehr da, ja, klar, oder so. Aber diese Kleinigkeiten, im großen Rahmen muss wirklich ganz fest sein. Mhm. Das heißt, aber also die ganze Sachen drumherum, da muss auch... Ja.
Aber hast du Storyboards gemacht oder wie hast du, oder das war nur im Kopf vorbereitet, nur in Anführungsstrichen, aber
nee, ich genau. Mache immer so, dass ich mit meinem Kameramann,
ja,
machen wir so die einzelnen Shots, mhm, schon. Und da ich diesen Francisco Dominguez, also das ist mein Kameramann, den ich schon seit 20 Jahren kenne, wir haben schon ganz viele Filme, wir haben auch so eine ganz ähnliche Ästhetik. Wir treffen uns dann Tage davor. Wir machen alle Shots und dann wissen wir alles auswendig. Also dann brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Dann wissen wir schon. Und wenn irgendetwas nicht klappt aus irgendwelchen technischen Gründen, dann brauchen wir uns auch einfach nur anzugucken und dann wissen wir schon, ah, okay, dann ist anders.
Mhm. Mhm.
Also dann, das ist für mich die Vorbereitung. Ja, ja.
Mhm. Ich wollte ganz kurz noch bestätigen oder einhaken, was es für die Schauspielerin bedeutet hat, halt wirklich diese Konzentration auf das Spiel. Ne? Es war jetzt nicht noch so, okay, die Marke muss getroffen werden, das ganze Technische, sondern man konnte wirklich sich dann auf das Spiel konzentrieren und da ist Gianluca auch wahnsinnig genau gewesen, auch was den Humor betrifft und so. Und genau, also ich wollte es an sich einfach auch nochmal so sagen, ja, dadurch war es halt echt dann so möglich,
für euch auch für uns eine Freiheit
fliegen zu können oder dann
weil
auch,
ihr braucht euch gar nicht mehr an Nebensachen konzentrieren oder Fragen stellen, also ihr seid in eurem Element sozusagen spielen und Rolle und alles andere ist unwichtig. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, also ich weiß, was ich will und auch den Ton, den ich treffen will, weil das war eben
ja,
eben,
das war,
weil der Ton, also die, es, dieser Film hat so einen gewissen Humor. Und das ist meine Art von Humor und das kenne ich und so und dann weiß ich ganz genau.
Aber die anderen kannten den nicht.
Ja, die anderen kannten den nicht, aber man kann sich ja. Absprechen.
Aber das ich wusste so.
Aber ich wollte nur mal meiden, also je sicher du bist, umso besser ist für die anderen ja. Auch, ja, also. Die fühlen sich freier, ja, habe ich das Gefühl.
Verstehe ich. Was sind denn Learnings aus dieser Produktion? Was würdest du bei der nächsten, oder was würdet ihr bei der nächsten Produktion nicht mehr so machen? Und danach komme ich dazu, was würdet ihr genauso beibehalten? Es gibt immer was.
Ach so, jetzt schon so eingerichtet, einfach nur hier und da mal noch mal was zu sagen. Das nicht mehr so machen. Ich habe natürlich eine andere Position. Mhm. Ja, und in einer extremen Situation, wo ich so denke, okay, wenn es wirklich so das Projekt ist, würde ich es halt dann wieder so machen. Ich habe ehrlich gesagt da keine großen Dorns. Also ich finde es halt einfach nur so schade, dass nicht mehr Geld irgendwie zur Verfügung stand. Natürlich hat das jetzt wahrscheinlich auch so seinen Charme ausgemacht, aber das ist etwas, was dann natürlich auch irgendwie an die Förderinstitutionen geht. Und es war auch oft Feedback in den Publikumsgesprächen, bei den Screenings, dass die Leute irritiert waren, dass es dafür keine Förderung halt gab. Und wenn man halt einfach so sieht, was für ein Potenzial so generell ja irgendwie vorhanden ist, warum die Hürden so groß sind oder wenn ein Film dann erstmal fertig ist, warum nicht dann nochmal Förderung zu erhalten, warum gibt es so viele Fallstricke.
Ja. Strickfälle ist auch gut, ja.
Strickfälle. Genau. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, sag niemals nie. Ne?
Ja. Ja.
Aber es ist jetzt nicht optimal, wo ich sagen würde, okay, so sollte man jetzt irgendwie so arbeiten. Und Do's ist, ja, wie man schon rausgehört hat, viel miteinander reden, im engen Austausch zu sein. Ich würde auf jeden Fall nochmal mit dir arbeiten.
Ja, würde ich gerne auch mit dir. Ja.
So, mit Geld. Und ja, ich glaube, ich habe das ansonsten das andere schon gesagt mit den ganzen Do's und ja.
Dann Luca.
Ja.
Was ist dein Learning aus dieser Produktion? Also auch, wo du denkst so, boah, das war krass irgendwie.
War krass, ja. Ich habe erst jetzt ein bisschen festgestellt, nicht jetzt natürlich, aber ich habe gemerkt, dass nach 6 Jahren bist du richtig physisch und psychisch am Ende, weil du musst 6 Jahre lang immer am Ball bleiben, das heißt immer mit der Angst, dass es irgendetwas nicht klappt, dass irgendwie ein Schauspieler nicht mehr da ist, aus irgendeinem Grund, dass du das Geld nicht mehr bekommst und dann bist du im 5. Jahr und dann kommst du nicht weiter, dann denkst du, ich habe 5 Jahre meines Lebens und so viel Geld für nichts. Das heißt, du lebst ständig in der Angst, also dass irgendetwas nicht klappen sollte und du musst versuchen, ja, so dir Kraft zu geben und so weiter, das ist sehr anstrengend. Und nach 6 Jahren habe ich festgestellt, ich hatte so einen richtigen Down. Das ist schwierig und ich weiß nicht, ob man so auf ewig arbeiten kann oder ob man die Kraft hat, nochmal sowas zu machen. Aber an sich, ich hätte keine andere Wahl. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe, weil ich hätte sonst den Film nicht drehen können. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und daher, ich bin glücklich, dass es so geklappt hat. Aber für die nächste Produktion, ich würde es nochmal machen, aber ich glaube, ich hätte nicht mehr die Kraft, so lange Jahren, also durchzuhalten. Das ist das einzige Problem. Sonst,
das ist echt eine Kraftfrage. Ja. Also.
Und vielleicht auch eine, also ich hab verstanden, du hast ja auch die Produktion gemacht, du hast die Regie gemacht, du hast so, ne, also Produktionsleitung gemacht. Das ist natürlich auch sehr viel auf einer Schulter, ne? Also klingt so, also klar. Du bist ja dazugekommen dann irgendwann, Dela. Aber am Anfang bis zur Postproduktion ist natürlich auch, ne, viel.
Ja, die Postproduktion sind ganz andere Geschichten, ganz andere Teams, ganz andere Nummer, ja. Also da ist wirklich auch eine ganz andere Das ist eine andere Geschichte, ja. Also die Postproduktion. Ne?
Mhm. Wir hatten vorher, bevor wir kommen langsam zum Ende, wie ihr schon merkt wahrscheinlich, aber bevor wir da hingehen, wir hatten im Vorgespräch noch eine Sache angesprochen gehabt, die wir jetzt gar nicht abgedeckt bekommen haben, nämlich das Thema No-Budget-Film. Und No-Budget-Film, ich fand es ganz spannend, weil da gibt es verschiedene natürlich Sichtweisen zum Begriff. Und Gianluca, du hast gesagt, dass du irgendwo, welche Zeitung war es, weiß ich nicht, Frankfurt Allgemein, keine Ahnung.
Die Taz hatte so getitelt No-Budget-Film, genau, und so weiter und so,
genau,
fort.
Genau, und da hatten wir davor so ein bisschen diskutiert, ist es gut oder schlecht, wenn man No-Budget-Film heutzutage heißt. Und da gebe ich gleich den Ball an dich, Gianluca, dann kannst du gleich mal deine Meinung dazu sagen. Ich fand von mir, also John, man muss dazu sagen, No-Budget-Film ist auch irreführend, weil so, also auch Low-Budget-Film ist irreführend, weil man denkt immer, Low-Budget klingt wie, ja, vielleicht paar hundert Euro reingesteckt. Ja, ne?
Genau, es klingt immer so ein bisschen so, ein paar Studenten treffen, genau, sich in der Kneipe und dann drehen mit einer Handkamera so einen Film.
Das stört dich ja besonders an dieser Aussage, meintest du, ne? Also das ist halt,
ich finde, also das ist nicht mehr aktuell, also No-Budget-Film existiert überhaupt nicht. Mhm. Also ich finde, auch wenn du so mit der Handy unterwegs bist, also und irgendein paar Szenen drehst, also da musst du immer so ein bisschen Geld ausgeben. Insofern, No Budget ist eine Erfindung sozusagen. Low Budget, ja klar, Low Budget. Also man sagt, das ist so bis 700.000, 800.000. Ja. Das ist immer noch Low Budget.
In Amerika, ne? Ich glaube, in Deutschland sieht es anders aus.
Okay, vielleicht, ja.
200, oder? 200.000.
Ja, okay. In Europa, ja. Low Budget. Es hat immer so einen Nebengeschmack, also Low Budget, No Budget, wie gesagt, unprofessionell, schnell gemacht, lass uns mal was drehen. Und in diesem Fall, also das ist mein Film natürlich, ich werbe dafür, na klar, aber ich glaube, wir haben ganz anders als unprofessionell gearbeitet. Und der Film ist mit ganz wenig Geld auch sehr professionell geworden. Und daher, ich habe immer nur das Gefühl, wenn man immer so Low Budget und No Budget, dass die Leute sofort denken, ach, schon wieder ein Studentenfilm, kein Bock mehr drauf.
Das kommt auf den Kontext an, ne? Ja. Weil ich meine, wer muss das einkategorisieren? Das sind halt FilmemacherInnen und so, und irgendwie Leute, die da in diesem Dunstkreis unterwegs sind und die es halt einordnen können und halt wissen, was das bedeutet. Weil wir hatten halt dann auch so Diskussionen, als der Film dann fertig war, wie geht man jetzt damit raus, wie kommuniziert man das, und da habe ich mich halt stark dafür gemacht zu sagen, es ist ein No-Budget-Film mit dem Wissen, dass natürlich irgendwie viel Geld da drin steckt für unser Eins, weil der Kontext war, man hat in der Kulturbrauerei die Premiere gefeiert, Radio 1 hat es präsentiert, also man wusste schon, dass es halt passieren wird zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist es für mich so eine Tellerwäscher-Geschichte. Und zu sagen, okay, mit sehr wenig in der Hand hat man das erreicht. Und ich finde, das ist dann so eingebettet. Und dann kann man da, oder sollte man nochmal auf die Kacke hauen und sagen, okay, das haben wir gemacht. Es ist jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das jetzt auch feiere und unterstütze und sage, so soll es sein. Und ich mache kurz eine Klammer auf. Das ist auch etwas, was mich sehr lange gestört hat, auch an so Hochschulprojekten, wo den Studentinnen nach meinem Geschmäckle auf den Weg gegeben wird, Hauptsache, ihr habt das Equipment. So, und der Rest ist Schnuppe. Da sind da draußen SchauspielerInnen, die sind alle total verzweifelt, die wollen alle arbeiten, aber Hauptsache, ihr habt eine super Alexa-Whatever-Kamera. Und das ist ein Problem, das ist ein Denkproblem, so vom Ansatz her. Wo ich so denke, wieso soll ich jetzt irgendwie ehrenamtliches 50 Euro bekommen? Und da ist diese super teure Kamera. Das Geld ist vorhanden und ich möchte und ich wünsche, nee, ich möchte, es ist nicht nur ein Wunschkonzert, dass den Studentinnen das klar gemacht wird, dass wir Personen sind, die mit Kreativität da reingehen etc. Und dass es unsere fucking Arbeit ist und dass man dafür bezahlt werden muss. Und das beginnt halt da. Und noch ein Zwischenexkurs, sorry, aber da komme ich auch zum Punkt, weil ich das auch gerade so sehr feststelle, jetzt mit den ganzen Streamingdiensten und so weiter, mit Leuten, die auch nichts mit Film zu tun haben, dass wir so sagen, oh, kann ich einen Account mit dir teilen? Oh, das sind wieder 10 Euro und 20 Euro. Und ich denke mir, Alte, du hast so viele Filme, Serien, whatever, für 10 Euro, für 15 Euro und du bist nicht bereit, dieses Geld zu bezahlen. Da ist so ein krasser Denkfehler. Und da habe ich auch nochmal gelernt zu sagen, ich habe dich lieb, aber nein, ich teile meinen Account nicht mit dir, weil das ist meine Gehaltszahlung sozusagen irgendwann mal. Und es muss wieder so ein Bewusstsein dafür entstehen, dass das unsere Arbeit ist und dass man was dafür bezahlen muss, für diese Geschichten, die man da erzählt, dass die Leute da zusammenkommen etc. Aber auch bei den SenderInnen.
Das sind wir auch regelmäßig jetzt, aber ja.
Das ist tief im System, ne, bei Sendern etc., bei den ganzen Formaten, dass es halt auch nicht cool ist, dass man so sagt, okay, dass da eine Schauspielerin 10 Minuten an einem Tag drehen soll. Das geht halt nicht, das ist keine Wertschätzung. Und da ist wieder die Klammer halt zuzumachen und dann in diesem Rahmen das dann geschafft zu haben, zu sagen, okay, we did it. Das machen wir so in der Form nicht nochmal. Da darf man sich auf die Schulter klopfen und deswegen hatten wir da unsere Diskurse zu sagen,
am Ende des Tages
haben wir das geschafft und die Presse war super. Wir waren total überwältigt, dass die Leute das so.
Ich habe immer toll, so eine schlechte Kritik hier oder dort erwartet, aber da kam nichts und. Nee. Das waren alle so positive Meinungen von den Kritikern und das war natürlich super. Ja.
Also und wir haben Preis gewonnen.
Und das stimmt. Also ich glaube, das ist genau eine Art, eine Kommunikationsfrage. So ein bisschen höre ich auch so raus. Also nicht Kommunikation zwischen euch, sondern eine Kommunikation nach außen. Wie ihr wahrgenommen werden wollt, ne, wie man wahrgenommen wird, und das kann man sich natürlich, glaube ich, immer selber fragen, ne, was ist so, wie gehe ich mit diesem Projekt zum Beispiel raus? Du machst damit Möglichkeiten auf, wenn du, ne, sagst, wir sind no budget, genau wie du gesagt hast, ne, wir sind no budget, aber, oder low budget, ist wurscht, aber wir haben halt viele Möglichkeiten, guck mal, was wir schon geschafft haben, ne, und das macht natürlich auch wieder, oder weckt Begehrlichkeiten, oder weckt wieder bei Leuten so die Fantasie, ne, was man halt wieder machen könnte, wenn mehr da wäre. Als wenn man andersrum sagt, wir sind so krass professionell, wir haben schon so viel, also professionell ist nur eine andere Sache, wir sind aber so krass gewesen, dass wir nicht mehr brauchen gewisserweise, es ist perfekt, so wie es ist. Das ist natürlich eine andere Art, wie man kommuniziert und kann auch wieder wertvoll sein, dass man sagt, ja, guck mal, krass, die machen Filme mit ganz wenig und die sind richtig geil und schön. Es ist, glaube ich, so oder so gibt es da kein richtig oder falsch. Deswegen fand ich es so spannend, das nochmal aufzugreifen, weil ich glaube, die Diskussion ist, glaube ich, wichtig. Du hast noch ein paar wichtige Punkte mit eingebaut in deine Aussage. Das war
ja, weil das ist echt Wahnsinn. Auch gestern noch mit einem Kollegen da Tischtennis gespielt, da ein bisschen erzählt von dem letzten Dreh und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht und ich werde echt sauer. Ich werde langsam sauer, aggressiv. Ich bin müde, ich bin traurig, weil ich so denke, irgendwie erzählen irgendwas von großen Gefühlen, aber haben keine Gefühle für die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Da ist doch irgendjemand im falschen Beruf. Mm. Aber deswegen finde ich, das ist total, also es ist ein Anliegen, es ist mein Anliegen, darüber zu reden und dass wir einfach alle nochmal so gucken, was für tolle Möglichkeiten wir haben. Ne? Und dass es doch toll ist, wenn man das Geld besser umverteilt. Weil da gab es auch so eine ganz kurze Situation beim Dreh. Da waren wir mit diesem VW-Bus unterwegs, wo die anderen, also meine Spielkollegen, mir deren Karateschule gezeigt haben. Da in der Köpenicker Straße. Und an dem Tag war halt ein anderer Filmdreh. Da wurde die Serie Beat gedreht. Ja, ja. Mhm. Ich glaube, Marco Kreuzpeinter oder so. Und ich habe immer so rübergespinkt und dachte, wo ein Lichtwagen nach dem anderen. Ich sollte doch einfach rübergehen zum Catering und so weiter. Aber im selben Atemzug dachte ich so, wir brauchen das alles nicht und das funktioniert trotzdem. Aber ich dachte, aber ein bisschen von dem wäre trotzdem cool. Also was ich damit sagen will, so Umverteilung ist halt auch eine Option zu gucken.
Ja.
Wer kann mit weniger auskommen? Und wem wäre sehr geholfen mit etwas mehr.
Ja, ja. Schön gesagt. Ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch. Ich glaube, du hast es schon gut zusammengefasst. Deswegen muss ich das nicht zusammenfassen mehr. Dann wäre die letzte Frage von mir. Wo kann man denn den Film jetzt sehen, wenn man ihn jetzt sehen wollen würde? Und wie lange dauert es noch, bis er irgendwie noch anders erhältlich ist? Oder bei diesen Streaming-Anbietern, von denen du gesprochen hast? Nee, also genau, wo kann man den Film denn sehen?
Also der Film läuft noch in einigen Städten und dann, ja, nächster Schritt, also wir sehen, also dass wir so TV oder Streamer bekommen, wo wir den Film auch zeigen können. DVD ist auch eine andere Option, also der Verleiher ist dabei, alle bessere Optionen zu finden, also für den Film. Also auf jeden Fall in Berlin, ich habe das Gefühl, es wird immer wieder gezeigt, okay, weil das ist auch ein Berlin-Film, ja, ist sehr gut angekommen. Es gibt immer Leute, die danach fragen und den Film entweder noch nicht gesehen oder ganz viele, die nochmal den Film sehen möchten. Mhm. Und daher Berlin wird es immer wieder, ja, der Ort sein, wo wir The What the Fucker Thing sehen können.
Nochmal den Namen geplagt. wann habt ihr den Verleiher bekommen? Habt ihr den in Bremen habt ihr ja gewonnen, den Publikumspreis?
Danach bekommen.
Und der ist dann auf euch zugekommen oder habt ihr?
Nee, das ist nicht so.
Nee? Das ist ein Traum von vielen.
Nein, die ganze Geschichte mit dem Verleihern ist eine etwa kompliziertere Geschichte. Du weißt also, wir hatten keine offizielle Finanzierung. Mhm. Daher ist für einen Verleiher schwierig, weil der wiederum auch kein Förderungsgeld bekommt. Und daher musst du wirklich irgendjemand sein, der den Film gut findet, an den Film glaubt und so weiter, weil die haben nur Ausgaben. Ne? Also, und ich als Produktion mache ich mit sozusagen. Ich habe also die ganze Grafik und so ein Teil der Kosten habe ich übernommen sozusagen.
Ach, noch mehr Geld ausgegeben.
Nö, das war sowieso. Das geht weiter. Das geht noch weiter. Aber wir haben diesen Verleiher, ein kleiner Berliner Verleiher, Subcut Media.
Das sind auch alle aktuellen Daten und so, ne? Die ganzen Updates.
Ja, auf der Seite von Subcut Media kann man alle Informationen über den Film bekommen und die werden immer aktualisiert und das ist ein kleiner, aber sehr feiner Verleiher in Berlin, der kümmert sich wirklich um kleine Filme und wir hatten das Glück, dass wir so jetzt in Berlin sehr gut gute Kinos hatten, also mehrere Städte und dann peu à peu sind wir so durch Deutschland getourt sozusagen und daher, also seit, was war das, 24. Ende? Ja, also genau, Ende Januar. Wir sind immer noch im Kino sozusagen. Das heißt, das ist auch nicht schlecht. Ne?
Ja. Ja.
Und ich glaube, das werden auch noch einige Kinos hinzukommen.
So witzig, das ist so Premieren in Wellen. Also hier, da kommt das Kino dazu
Das ist auch ohne Finanzierung kann man nicht alles auf einmal machen und werben überall und rauskommen mit 50, 60 Kopien sozusagen. Man kann einfach nur peu à peu rangehen. Und so haben wir gemacht und mit Erfolg. Also deswegen, wir haben vom Norden angefangen, jetzt sind wir im Süden, Bayern. Und dann kommen wir dann langsam wieder nach Norden und dann.
Und dann wieder nach
Süden.
Und
dann wieder nach Norden.
Jahrelang.
Alle Städte abgedeckt sind,
the
alle Kinos.
Fucker thing.
Genau.
Jeder.
Danach kann das jeder aussprechen.
Genau, aussprechen, ja, vor allem. Ja.
Kulturgut. So, dann, genau, ich bedanke mich bei euch für das tolle Gespräch, für die Einblicke in eure Produktion und eure Arbeitsweise. Fand ich super spannend, also auch das Thema Kommunikation. Wir sprechen das in einem Podcast immer wieder an, deswegen möchte ich nicht klingen wie eine alte Schallplatte, aber wie wichtig das ist. Und wir merken aber auch immer wieder in Gesprächen mit den Kollegen, dass es halt wirklich eine Sache ist, die wir in der Branche einfach mehr lernen müssen und mehr ausbauen müssen. Und deswegen finde ich auch so spannend, dass ihr da scheinbar bei eurem Projekt und ich bin besonders auch bei Independent-Projekten, wo eben nicht so viel Geld da ist, dass man das da schon mitdenkt, bin ich sehr wichtig. Und dann nimmt man das ja hoffentlich auch mit zu den großen Projekten, wenn man noch mehr Geld hat. Aber auch dort gilt genau dasselbe. Kommunikation und
Wertschätzung
ist super wichtig. Vielen Dank auch an die Zuhörer für eure Zeit, fürs Zuhören und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.